Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Speiseröhrenkrebs ist zum Glück eine der seltenen Krebserkrankungen in Deutschland. Aber, wie bei vielen anderen Krebsarten auch, steigt das Risiko eines Tumors in der Speiseröhre bei älteren Menschen. Welche Symptome Speiseröhrenkrebs verursacht, wie gefährlich er ist und wie er behandelt werden kann, darüber spreche ich mit Professor Wolfram Knöfel. Er ist Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Kinderchirurgie im Universitätsklinikum Düsseldorf. Herr Professor Knöfel, wodurch entsteht denn Speiseröhrenkrebs? Also gibt es dafür bestimmte Auslöser wie etwa Viren, Lebensstil oder Vorerkrankungen?
Ja, beim Speiseröhrenkrebs gibt es klassische Vorerkrankungen und klassische Risikofaktoren. Daneben einen aber auch großen Anteil an spontanen Erkrankungen, also Erkrankungen, wo wir keinen klaren Auslöser finden. Etwa 50% der Erkrankungen treten so auf, dass wir nicht klar eine Ursache finden. Als Lebensstil oder Lifestyle, neudeutsch, Risikofaktoren würde man zum Beispiel das Rauchen oder den Alkohol benennen müssen für eine spezifische Art des Speiseröhrenkrebses. Als Vorerkrankungen, die Patienten auch selber erkennen und merken können, gilt die Refluxerkrankung, also das Sodbrennen. Dieses Hochfließen von Magensäure in die Speiseröhre verändert die Speiseröhre in einer Art und Weise, dass da auf diesem Boden eine Art des Speiseröhrenkrebs besonders leicht entstehen kann. Viren oder auch bakterielle Erkrankungen sind keine Risikofaktoren. Dagegen sind zum Beispiel Verletzungen oder Verätzungen der Speiseröhre, wie sie zum Beispiel auftreten können, wenn Patienten aus Versehen oder auch intentionell, absichtlich, also schädliche Substanzen geschluckt haben. Das ist auch ein Risikofaktor, ist aber nur verantwortlich für einen kleinen Teil der Speiseröhrenkrebsart.
Wenn solche Symptome auftreten, wie zum Beispiel ein Reflux, also das Aufstoßen von Magensäure, das einen vielleicht aufmerksam werden lässt. Gibt es denn noch andere Warnsignale? Also kann man im Grunde selbst spüren, dass man Speiseröhrenkrebs hat?
Der Reflux, das saure Aufstoßen, ist eigentlich ein Symptom, was natürlich, wie Sie es gerade schon gesagt haben, für den Reflux spricht und noch nicht für einen Speiseröhrenkrebs per se. Aber dann sollte man sicherlich eine Spiegelung machen. Andere Warnsignale, die aber schon eher spät auftreten, wenn also der Tumor nicht mehr so klein ist, sind Schluckstörungen. Und das ist tatsächlich das, was man am häufigsten merkt, dass wenn ein Patient nicht zufälligerweise wegen irgendeiner anderen Erkrankung eine Magen-Darm-Spiegelung bekommt, dass Patienten merken, dass sie Schluckstörungen haben, dann ist der Tumor aber schon so groß, dass er eben den Schluckweg stört, also kein Frühwarnsignal mehr ist.
Wenn man solche Beschwerden bemerkt bei sich selbst, was ist denn dann die erste Anlaufstelle? Also gehe ich damit in die Hausarztpraxis oder suche ich vielleicht lieber gleich einen Facharzt oder eine Klinik auf?
Also wenn ein Reflux auftritt oder wenn Schluckstörungen auftreten, dann wäre schon eine chirurgische Facharztkonsultation oder eine gastroenterologische, also internistische Facharztkonsultation primär sinnvoll. Die meisten Hausärzte haben auch die entsprechende Ausbildung und teilweise auch sogar die Möglichkeit einer initialen Diagnostik. Wenn aber die Möglichkeit besteht, direkt einen Facharzt für Gastroenterologie oder einen Facharzt für Chirurgie zu konsultieren, wird das in der Regel eine etwas schnellere Diagnostik bringen.
Wie können Sie denn feststellen, ob jemand nun tatsächlich an Speiseröhrenkrebs erkrankt ist?
Die Diagnostik erfolgt am verlässlichsten, am schnellsten. Deswegen auch ist das zu bevorzugen über eine sogenannte Ösophagogastroduodenoskopie, also eine Spiegelung der Speiseröhre, des Magens und des Zwölffingerdarms, weil in diesem Bereich natürlich überall Schluckstörungen auftreten können und auch damit der Reflux, also das Sodbrennen, abgeklärt wird. Also der Goldstandard der Diagnostik ist die Magenspiegelung. Wir nennen es eben eine sogenannte ÖGD, Ösophagogastroduodenoskopie.
Wenn es tatsächlich feststeht, es ist Speiseröhrenkrebs, wie gefährlich ist diese Erkrankung? Oder eben andersrum gefragt, wie stehen dabei die Überlebenschancen?
Der Speiseröhrenkrebs ist, wie so viele andere Tumorerkrankungen, wenn er früh erkannt wird, auch gut zu behandeln und hat dann eine gute Überlebenschance. Und logischerweise im Umkehrschluss auch, je später er erkannt wird, desto gefährlicher ist er, desto schwieriger ist es, überhaupt noch einen kurativen, also heilenden Ansatz zu haben. Konkret heißt das, der Speiseröhrenkrebs, der zum Beispiel im Rahmen einer Abklärung eines Sodbrennens gefunden wird, wo noch keine Schluckstörungen auftreten, ist dann meistens ein relativ früher Tumor, der dann auch mit einer Operation gut zu behandeln ist, gegebenenfalls auch zusätzlich noch eine Chemotherapie oder auch eine Strahlentherapie benötigt, wohingegen der Patient mit einer fortgeschrittenen Schluckstörung, die der Patient auch, wenn er das kritisch selbst reflektiert, vielleicht schon seit einem Jahr merkt, das sind dann halt leider häufig fortgeschrittenere Stadien, wo die Überlebenschancen dann eher unter 50%, wenn man das mal als 5-Jahres-Überlebensrate ansieht, liegen. Aber von der Symptomatik, die der Patient erstmal bemerkt, kann man nicht direkt auf die Überlebenschance schließen, sodass sich in jedem Fall eine Diagnostik und die Konsultation eines Spezialisten lohnt.
Sie haben ja eben schon verschiedene Behandlungswege angesprochen. Was sind denn die typischen Behandlungsschritte bei einem Speiseröhrenkrebs, beziehungsweise wovon hängt es ab, welche Therapie gewählt wird?
Beim Speiseröhrenkrebs muss man zum einen unterscheiden natürlich, wie fortgeschritten er ist, also ob er wir in dem Frühstadium erwischen und behandeln können oder ob schon gar Fernmetastasen oder Lymphknoten befallen sind und zum anderen von der Art des Tumors. Ich hatte das vorhin schon bei den Risikofaktoren angesprochen. Es gibt einmal die Erkrankung der Speiseröhre, die von dem sogenannten Oberflächenepithel, also Oberflächenhaut, ähnlich wie unsere Haut an der Körperoberfläche ist, das sogenannte Plattenepithel. Und das andere ist das Adenokarzinom, also ein Krebs, der eher aus dem Magen-Darm-Trakt kommt. Das sind die nämlich, die durch den Reflux entstehen. Da unterscheidet sich die Behandlung dann im Detail ein bisschen. Letztlich kann man aber zusammenfassend sagen, der frühe Speiseröhrenkrebs sollte primär operativ behandelt werden. Wenn er nicht so früh noch ist, dass er sogar endoskopisch abgetragen werden kann. Also ganz, ganz frühe Stadien können tatsächlich mit einer endoskopischen Therapie abgetragen werden, sodass der Patient ja sogar ambulant behandelt werden kann und damit den Tumor los ist. Das ist aber leider, leider sehr selten. Dann die frühen Stadien sind die Domäne, wo man in erster Linie chirurgisch vorgeht. Und die fortgeschrittenen Tumoren sind dann klassischerweise durch eine Kombination aus Chemotherapie und Operation oder Chemotherapie, Strahlentherapie und Operation zu behandeln. Die Sequenz ist je nach Erkrankung, Ausprägung oder auch Allgemeinzustand des Patienten unterschiedlich. Und in der Tat gibt es da auch Unterschiede. In Japan wird das teilweise anders behandelt als in Europa und in den USA wieder ein bisschen anders. Aber es sind häufig eben alle drei Modalitäten, wie wir das dann nennen, notwendig. Beim ganz fortgeschrittenen Speiseröhrenkrebs, der also schon Fernmetastasen hat, da wird in aller Regel erstmal eine Chemotherapie gemacht. Und wenn dann der Tumor sehr gut anspricht, dann kann man im zweiten Ansatz dann auch nochmal durch ein operatives Verfahren versuchen, den Tumor auch komplett zu entfernen.
Sie hatten ja schon gesagt, dass es vielleicht sogar endoskopisch möglich ist in kleineren Fällen. Wenn Sie ansonsten operieren, müssen Sie den Brustkorb eröffnen oder ist das auch durch minimalinvasive Techniken möglich?
Es ist heutzutage durchaus auch minimalinvasiv möglich, gerade im Bereich des Brustkorbs, den Tumor zu entfernen, es sei denn, der Tumor ist schon recht fortgeschritten und zum Beispiel dicht an der Hauptschlagader oder dicht an den Atemwegen gelegen, dann würden wir in aller Regel das offene Verfahren bevorzugen. Aber die meisten Patienten mit Speiseröhrenkrebs, die zu einer Operation kommen, können wir minimalinvasiv, also entweder per Thoraxkopie oder auch robotisch im Bereich des Thorax operieren. Das offene Verfahren ist etwas radikaler und gerade bei fortgeschrittenen Tumoren deswegen zu bevorzugen. Bei den etwas begrenzteren Tumoren, die auf die Speiseröhre begrenzt sind und die von der Lymphknotenausfahrt noch begrenzt sind, ist aber das minimalinvasive Verfahren heutzutage, was das Onkologische angeht, vergleichbar zu sehen und was die Belastung angeht, eben geringer. Und deswegen sollte man das auch bevorzugen. Im Bereich des Bauches gibt es auch durchaus Ansätze, das minimalinvasiv oder auch robotisch zu machen. Da ist aber die Radikalität auf jeden Fall geringer als beim offenen Verfahren, sodass wir da bei uns in Düsseldorf in aller Regel ein Hybridverfahren machen. Das heißt, wir machen typischerweise den Brustkorb minimalinvasiv und den Bauchraum, der wird eben entsprechend offen dann saniert, damit auch die betroffenen Lymphknoten ihre radikal mit entfernt werden können.
Mit welchen Risiken sind denn diese Eingriffe verbunden? Also kann es passieren, dass man hinterher vielleicht gar nicht mehr normal essen oder schlucken kann?
Wie bei allen Operationen, bei denen Nähte gelegt werden, können natürlich Nahtundichtigkeiten auftreten. Und in der Tat ist es so, dass durch den Ersatz der Speiseröhre, dafür wird typischerweise der Magen genommen, dieser Anschluss zwischen Speiseröhre und Magen, dass der ein Undichtigkeitsrisiko hat. Das liegt so etwa bei 10 bis 15%, also nicht gleich null. Das ist schon etwas, was man berücksichtigen muss. Wenn das auftritt, dann kommt es leichter zu narbigen Engen im Bereich dieser Verbindung. Natürlich muss man erstmal die Undichtigkeit beheben. Das kann man aber heutzutage endoskopisch in aller Regel sehr, sehr gut machen. Wenn es zu einer narbigen Enge kommt, wir nennen das eine Striktur. Dann kann man aber im weiteren Verlauf das auch typischerweise nicht operativ durch Aufdehnung gut in den Griff bekommen, sodass der Patient wieder gut schlucken kann. Etwas anders ist das Schlucken nach einer Speiseröhrenkrebsoperation schon. Wir haben alle in der Schule gelernt, dass man auch im Kopfstand schlucken kann. Das liegt aber auch an der Beweglichkeit der Speiseröhre, die eigentlich ein Muskel ist. Und das kann man nach der Operation dann tatsächlich nicht. Aber ansonsten kann man alles essen, alles trinken. Typischerweise aber sollte man nicht ein, zwei, drei große Mahlzeiten nehmen, sondern etwas häufiger kleinere Mahlzeiten zu sich nehmen.
Wie sicher gelingt es Ihnen denn bei diesen Eingriffen, den Krebs tatsächlich zu entfernen, also praktisch zu heilen?
Das sind eigentlich zwei Fragen in einem. Denn zum einen gelingt es uns, wenn wir die präoperativen Untersuchungen komplett durchgeführt haben, in aller Regel, also bei weit, weit über 90%, den Krebs ganz zu entfernen. Wenn man eben die Lymphknoten, das umgebende Gewebe mit entfernt, das ist ein bisschen aufwendiger, aber eben auch sicher zu machen, dann kann man in weit über 95% der Patienten den Tumor ganz entfernen. Das Gefährliche beim Speiseröhrenkrebs ist aber, dass der Speiseröhrenkrebs auch durchaus Tumorzellen verstreuen kann, ohne dass wir das merken. Dass also zum Beispiel im Knochenmark oder in Lymphknoten, in anderen, in der Blutbahn, in der Leber einzelne Zellen verstreut liegen, so wie Schläferzellen nennen wir das auch, die dann nach ein, zwei, drei, 5 Jahren aktiviert werden können und dann doch Metastasen machen können. Das heißt leider, auch wenn wir den Tumor wirklich komplett entfernt haben, der Pathologe am Schluss sagt, das ist mikroskopisch alles im Gesunden entfernt, muss man die Patienten danach in der Nachkontrolle halten. Bei einem frühen Tumor, wo man also sagen würde, wir machen nur die Operation, nicht die endoskopische Resektion, sondern die rein chirurgische Resektion und keine zusätzliche Chemotherapie, keine zusätzliche Strahlentherapie, da ist das Risiko, dass innerhalb von 5 Jahren doch der Tumor wieder auftritt, immerhin auch schon bei 10 bis 15%. Deswegen ist auch da eine Nachkontrolle ganz wichtig.
Wie lange dauert es denn, bis man nach so einer Operation an der Speiseröhre ganz normal weiterleben kann, also wieder normal isst, keine Schmerzen hat, zurückkehrt in Beruf und Alltag?
Das hängt natürlich auch von dem Ausmaß der Operation ab und auch von dem Alter des Patienten. Das ist ja eher eine Erkrankung des fortgeschrittenen Alters, aber es gibt es ja auch bei jungen Patienten. Wenn ein junger Patient diese Operation bekommt und keine Chemotherapie, keine Strahlentherapie braucht, dann kann man mit etwa 2 Wochen Krankenhausaufenthalt rechnen. Dann würde sich eine Rehabilitation anschließen und der Patient wäre in etwa nach einem Vierteljahr wieder weitestgehend fit, also so, dass man davon ausgehen kann, dass er wieder auch seinem Beruf nachgeht. Natürlich gibt es auch Patienten, die das noch schneller schaffen, aber es gibt eben auch Patienten, die länger brauchen. Wenn wir uns die Patienten angucken, die wir am häufigsten operieren mit dieser Erkrankung, dann sind das ja eher Patienten, die so zwischen 60 und 75 sind. Und wir würden sagen, so bei einem 70-Jährigen als mittleren Wert würde ich rechnen, dass der Patient etwa nach 9 bis 12 Monaten, also einem knappen Jahr, wieder so fit ist, dass er den Tätigkeiten nachgehen kann, die er auch vor der Operation nachgegangen ist. Also es ist schon ein längerer Weg. Wenn man zum Beispiel vor der Operation noch eine Chemotherapie oder eine Chemostrahlentherapie macht, dann dauert das auch nochmal ein Vierteljahr. Da ist man dann schon eine ganze Weile aus den normalen täglichen Aktivitäten herausgenommen. Aber Wenn man das halt eben dann vergleicht, dass man dann auch wiederum eine gute Lebenserwartung danach hat, wenn das alles komplett entfernt ist und so radikal, wenn ich das Wort nochmal verwenden darf, therapiert ist, dann ist das sicherlich eine Zeit, die man investieren sollte oder muss, wenn man diesen Tumor auch loswerden will.
Vielen Dank, Herr Professor Knöfel, für die Informationen.
Sehr gerne, vielen Dank.
Das war der Primo Medico Fachärzte-Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.